anders, als du glaubst.
Hallo zusammen, herzlich willkommen heute bei unserem Podcast Anders als du glaubst. Nasrin und ich möchten heute mit dir, Annette, ein bisschen über deine jüdischen Feste reden und vor allem, wie du das schaffst, die jüdischen Feste in Deutschland zu feiern. Für mich als Christ ist es ja relativ einfach, meine Feste zu feiern. Der Sonntag ist für die meisten Menschen arbeitsfrei, sodass wer möchte, in die Kirche gehen kann. Weihnachten, Ostern und Pfingsten, aber auch Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt sind gesetzliche Feiertage, sodass ich auch diese Feste problemlos feiern kann, ohne dass mir die Arbeit im Weg steht. Für dich ist das ja nicht so einfach. Und vor diesem Hintergrund fällt mir eigentlich jedes Jahr immer wieder auf, dass du im September und im Oktober für ein paar Wochen nicht so gut zu erreichen bist, dass deine Mails dann eher pausieren, du nicht so auf WhatsApps arbeitest, weil du in dieser Zeit ziemlich viele Feste in kurzer Zeit feierst. Aber ich gebe zu, so ganz habe ich noch nicht den Durchblick, welche Feste jetzt in diesem Zeitraum genau fallen und wie du das jetzt eigentlich machst hier in Deutschland, das zu integrieren. Möchtest du uns heute davon ein bisschen erzählen?
Ja, hallo Markus. Danke für die schöne Frage. Denn es ist eigentlich selten, dass Leute sich Gedanken machen, wie das eigentlich auf der anderen Seite aussehen könnte. Und so zwischen August, September, Oktober, da fällt meistens der 7. Monat im Judentum, der heißt Tischri. Und 7 ist ja schon eine wichtige Zahl, ne? Der Schabbat ist der 7. Tag und 7. Jahr ist besonders und 7. Monat ist eben auch besonders. Und in diesem 7. Monat, das fängt an mit Rosh Hashanah, also das jüdische Beginn eines neuen Jahres, obwohl es der 7. Monat ist. Also nach diesem ersten Tischri zählen wir die Jahre und fangen auch einen neuen Kalender an. Das ist vielleicht vergleichbar. Im Christentum gibt es ja auch ein Kirchenjahr und es gibt ein politisches Jahr und es gibt ein Steuerjahr und es gibt ein Schuljahr. Das sind ja alles Jahre, ne? So ist das im Grunde bei uns auch. Also ganz wann anders fängt eigentlich das jüdische Festjahr an und am ersten Tischri beginnt eben das politische Jahr und das Kalenderjahr sozusagen. Rosh Hashanah ist ein Tag, das ist der Gottesdienst morgens, ist länger als andere, weil das Hauptgebet noch mal ein bisschen länger ist. Das hat noch mal 2 weitere Teile. Wichtig an Rosh Hashanah ist, oder das Hauptmerkmal, dass man das Shofar hört. Und jetzt kommen 10 Tage nach Rosh Hashanah. Am 10. Tischri ist Yom Kippur. Und da sagt die jüdische Tradition, in diesen 10 Tagen, wir überlegen, wie ist eigentlich meine jüdische Identität? Bin ich das, was ich sein möchte? Wie ist der Umgang mit meinen Mitmenschen? Weil es heißt zum Beispiel, an Yom Kippur werden Sünden vergeben zwischen mir und Gott, aber nicht zwischen mir und meinem Nächsten. Das muss ich vorher erledigt haben, dass ich vor Gott trete und sage, guck, ich habe getan, was ich konnte, um in Frieden mit meinen Mitmenschen zu sein. Da das eine harte innere Arbeit ist, ne? Also es ist ja wirklich nochmal so eine Selbstreflexion. Wo stehe ich? Wer bin ich? Wie war das letzte Jahr? Was habe ich vor? Gibt es eigentlich schon einen Vorlauf? Nämlich der ganze 6. Monat ist schon eine Vorbereitung, also der Monat Elul, wo auch schon Vergebungsbitten gesagt werden. Also wo im Grunde schon so ganz sanft schon auf den Tischri, auf den 7. Monat hingewiesen wird. Und dann Rosh Hashanah, 10 Tage später, Yom Kippur. Yom Kippur ist ein Tag, die Tage fangen im Judentum ja immer abends an. Also es beginnt vor Einbruch der Dunkelheit sogar schon mit dem berühmten Kol Nidre, Gebet, Gesang. Da ist der Klang eigentlich wichtiger als der Text. Und dann sind wir 25 Stunden eingetaucht, also als religiöse Jüdin, ja, in die jüdische Gemeinde. Und ich glaube, ich habe noch kein Yom Kippur, doch 1, 2, da bin ich auch mal raus auf die Straße, da war eine Pause. Aber in der Regel geht ein Gottesdienst in den anderen über. Also es fängt an eben mit dem Kol Nidre zeremoniell, dann das Abendgebet, dann geht man schlafen, na klar. Und dann aber ist das Morgengebet, das Zusatzgebet, das Nachmittagsgebet, ein Gedenkgebet an Verstorbene, ein Zusatzgebet an Fasttagen. Da ist nochmal eine zusätzliche Gebetszeit vorm Abendgebet nochmal. Also der ganze Yom Kippur in der Synagoge fasten, ne? Es gibt nichts zu essen und abends ist dann nochmal das Fastenbrechen. Und dann ist 5 Tage danach Sukkot, das Laubhüttenfest. Und es ist Gebrauch, es wird empfohlen, dann am Ausgang von Yom Kippur schon anzufangen, die Laubhütte, die Sukkah zu bauen. Das heißt, du kommst aus diesem völlig spirituellen Tag und sollst dann abends im Idealfall, klappt aber selten, weil meistens habe ich dann erstmal eine Fahrt nach Hause oder an den Ort, wo ich dann Sukkot bin. Aber da soll man im Grunde schon anfangen, mal die Wände aufzustellen. Ja. Und dann hast du 5 Tage Zeit, dir deine Laubhütte zu bauen und den Lulav zu kaufen, also Palmzweig, Myrtenzweige. Der Etrog ist eigentlich das Schwierigste. Und jetzt guck mal, wo du in Deutschland einen Lulav so kriegst. Ja, das ist dann schon mal ein logistisches Problem. Und dann ist Sukkot. 7 Tage soll man in dieser Sukkah, in der Laubhütte, mindestens eine kleine Mahlzeit halten. Aber man soll sich da auch wohlfühlen, gern sein. Da habe ich oft Leute zu Besuch. Es sind total schöne Abende, Nachmittage, wo man dann gut sich unterhalten kann. Also ich liebe Sukkot. Es ist ein super, super schönes Fest. Mein Lieblingsfest eigentlich. Dann kommt der 8. Tag, das Schlussfest, das uns überleitet wieder in den Alltag, Shemini Atzeret. Und das ist jetzt außerhalb Israels. Da gibt es nochmal einen 2. 8. Tag, also 9. Tag, Simchat Torah, wo man in der Synagoge nicht mehr mit den Pflanzen tanzt, sondern das wird jetzt ersetzt durch die Torah-Rolle, die uns jetzt dann auch in dem neuen Jahr begleitet. Und ich glaube, an meiner Erklärung merkst du schon so, das könnte vielleicht die nächste Frage sein, wo soll man denn dazwischendurch noch arbeiten, ja? Also man kann an all den Tagen, wo nicht Rosh Hashanah ist, wo nicht Yom Kippur ist, wo nicht Sukkot ist, und Sukkot ist auch der 1. und 2. und der letzte, also der 8. und nochmal 9. Simchat Torah. Das sind Tage, wo sogar die Torah schon sagt, an diesen Tagen sollst du keine Werkarbeit tun. Aber an den Tagen dazwischen, das ist einfach die normale Sukkot-Woche. Du kannst da arbeiten. Da möchte ich halt gern an einem Ort sein, wo auch eine Sukkah steht. Und zum Beispiel dieses Jahr konnte ich das nicht in Bonn, deshalb habe ich es zu Hause gemacht oder so, ne? Und ich habe dann wirklich kurzerhand gedacht, wann habe ich, glaube ich, angefangen, Urlaub zu nehmen, kurz vor Yom Kippur oder so, und habe dann einfach 14 Tage Urlaub genommen, mein Privatjahresurlaub, ja, weil das eigentlich für mich dadurch leichter handelbar war, in diese Zeit einzutauchen, also wirklich Yom Kippur und dann in Ruhe auf Sukkot und Sukkot-Gäste zu haben. Und aber es gibt viele Leute, die da eben auch nicht Urlaub nehmen können. Und es ist ja, in der Schweiz habe ich das Wort gelernt, Herbstmanöver. Und Manöver ist das, weil ich komme zu euch in die Uni und so, hi, wie geht's und so. Und es ist alles, als wäre nix. Und dann gehe ich abends nach Hause in die Sukkah oder weiß, morgen ist Yom Kippur. Ja, also es ist verrückt. Ja.
Und was bedeutet diese Ruhezeit? Also welche Bedeutung musste diese nicht arbeiten? Welche Bedeutung muss das haben? Und ich wollte auch die Bedeutung von Essen im Sukkot zu wissen. Also was ist wichtig in Essen im Sukkot? Sorry, Sukkot habe ich gesagt.
Ja. Zwei verschiedene Fragen. Also das eine ist, Ruhen ist nochmal was anderes als nicht arbeiten. Also bei den Festen, also eigentlich ist, lass mich mal ganz woanders anfangen. Wenn ich jetzt, glaube ich, fragen würde, was ist eigentlich das wichtigste Fest im Judentum? Von was habt ihr gehört? Was denkt ihr? Was meint ihr? Ja, das Wichtigste, ja, was meint ihr?
Pessach?
Ja, also auch das wäre so, aus meiner christlichen Perspektive denkt man irgendwie als erstes das Pessach.
Ja, da wird so viel drüber geredet, ne? Ja. Es ist immer das am wichtigsten, was am häufigsten ist. Das wichtigste Fest ist Schabbat. Also, dass ich, wenn ich jetzt die Ruhe erkläre, lass mich das mal von Schabbat her erklären. Wenn ich am Schabbat nicht, also Ruhe und nicht arbeite, das sind nochmal zwei verschiedene. Ruhen heißt, ich lasse auch wirklich Dinge weg, die ich sonst mache. So nicht arbeiten. Nicht arbeiten ist, normalerweise hast du 6 Werktage, wo du dich um deinen Lebensunterhalt kümmerst. Das musst du und sollst du. Wir sorgen für unseren Lebensunterhalt. Und am 7. Tag tun wir das nicht. Warum nicht? 1. Grund. Gott hat am 7. Tag geruht, also er hat die Zeit strukturiert und hat dann am 7. Tag, heißt es eben am Anfang der Tora, hat Gott geruht. Und wenn wir auch ruhen, sind wir damit Bilder Gottes. Also wir sind mit Gott verbunden. Das 2. ist, wenn ich aufhöre, zu sorgen, ich muss morgen das machen, ich muss das machen. Nein, ich mache mal einen Tag, da kümmerst du dich nicht um morgen. Was gefährlich ist, da kannst du ja nicht überleben normalerweise. So, aber das ist ein Ausdruck, symbolisch, liturgisch, ein Ausdruck, unser Leben und unsere Zeit ist eben nicht in unseren Händen. Da gibt's das Göttliche jenseits der Welt. Und das ist auch am Schabbat eigentlich schön, weil alle anderen 6 Tage werden Dinge geschaffen, die du sehen kannst. Ja. Licht, Dunkelheit, Fische, Vögel, so. Aber Schabbat und Werktage ist nichts Sichtbares. Und auch was, was wir schaffen müssen, um damit zu Gott Welt, ist eben auch eine nicht sichtbare Unterscheidung, ja. Also dieses Nichtarbeiten, ein Ausdruck des Vertrauens in Gott. Und alle Feste haben einen Aspekt von Schabbat. Also Schabbat ist Erinnerung an die Schöpfung und Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Pessach ist Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Wir sind nicht Sklaven, wir sind frei. Und da am ersten und am 7. Tag, das sind immer die Rahmen, die Anfang und Ende von dem Fest. Da wird gesagt, du darfst nicht arbeiten, in der Woche dazwischen, ja. Es sei denn, da fällt Schabbat. Das passiert natürlich. In Pessach gibt's immer einen Schabbat auch in der Mitte, ne? Aber da ist normaler Arbeitstag sonst. Ne? Aber der erste und der 7. Tag, nein, da arbeitest du nicht, da kümmerst du dich nicht, sorgst du dich nicht um dein Leben, um dich selbst, um, ja, keine Sorgen haben. Und dasselbe ist alle Pilgerfeste, also Pessach, 50 Tage danach Shavuot, das Wochenfest, da gilt dasselbe. Keine Arbeit sollst du tun. Sukkot ist auch ein Pilgerfest, wo man dann im Tempel in Gemeinschaft mit Gott ist. Und Gemeinschaft mit Gott ist nicht, ich sorge mich um meine Zukunft. So, das sind die 3 Feste und Shabbat. Und dann ist aber zusätzlich diese beiden hohen Feiertage, die sind ein bisschen, die fallen raus. Das ist Rosh Hashanah, wo aber auch gesagt wird, da ist Arbeitsverbot für 2 Tage. Und Yom Kippur, da kannst du sowieso nicht arbeiten. Also da ist auch wirklich, Yom Kippur ist nochmal Shabbat, Shabbaton. Also das ist der Shabbat schlechthin.
Vielleicht kann ich da kurz reingehen. Ich habe mich vorhin gefragt, du hast gesagt, also zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur 10 Tage und es geht an Yom Kippur nur darum, dass du dich mit Gott versöhnst. Um deine Nächsten musst du dich sozusagen vorher kümmern. Wie sieht das konkret aus dann zwischen dem 1. Tag und dem 10. Tag? Also was bedeutet das für dich konkret in deinem Leben? Rufst du dann Leute an, mit denen du gestritten hast? Oder?
Also es schafft schon im Elul, also schon im Monat vorher, wird eine höhere Sensibilität als sonst. Also eigentlich hast du jeden Tag so. Aber du hast so eine bestimmte Zeit, die sagt so, jetzt denk mal nach, bist du eigentlich mit all deinen Menschen im Frieden? Und dann beginnt erstmal der Elul. So, und dann Rosh Hashanah, zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur ist so eine Hoch, da gehst du wirklich auf, liegen die Nerven blank, ja. Und da ist wirklich, dass du eine WhatsApp kriegst von Leuten, wo ich gar nicht denke, ja, hey, wir haben jetzt irgendwie in diesem Jahr nicht viel miteinander geredet, aber ist auch nicht weiter schlimm. Aber wie schön, dass man dann einen Gruß kriegt von jemandem, nett, ich denke gerade an dich, geht's dir gut? Oder auch so, tut mir leid, dass ich das getan habe, wo ich dann schreibe, da erinnere ich mich ja gar nicht dran. Und auch umgekehrt, ne, dass ich dann auch denke, Mensch, ich hätte mich eigentlich bei dem längst schon mal melden müssen, was man dann macht. Oder zu versucht, es zu machen. Und man ist als Mensch am Ende, letzten Endes ist man eben nicht perfekt. Aber, und das ist auch ein Gebet an Yom Kippur. Also, was ist denn eigentlich unsere Gerechtigkeit? Was ist denn unsere Kraft? Aber du wirst demütig dadurch. Also, dass man merkt, ich bin eben nicht der Macher meines Lebens. Ich tue mein Bestes und bemühe mich. Und es ist okay, wenn ich dann, also jetzt diesen Yom Kippur war in einer Predigt, du musst jetzt nicht ständig mit Schuldbewusstsein rumlaufen, sondern sieh dich auch als jemand, der gut ist, dem vergeben ist. Und was jetzt nicht heißt, gut, dann kann ich ja, nee, sondern ich habe diesen hohen Anspruch an mich selbst, möglichst den Werten der Tora zu entsprechen, barmherzig zu sein mit anderen, liebevoll, nicht wüten, nicht aufregen über so. Aber wir wissen alle, das kann man als Mensch nicht. Aber das Ideal zu haben, das ist eigentlich ein jüdisches Leben.
Und meine zweite Frage, bitte nicht vergessen. Also diese
ja, das steht auch schon in der Tora. Du sollst 7 Tage in Laubhütten wohnen. Und das Judentum ist nicht Bibel, sondern das Judentum ist wirklich rabbinische Auslegung und mittelalterliche Auslegung und so. Weil jetzt kommt ja eine Rechtsfrage, eine Diskussion. Was heißt wohnen? Was ich auch eine schöne Frage finde, weil überlegt euch mal, was bedeutet das denn? Wann wohnst du? Ne? Gab mal so eine Werbung. Wohnst du schon oder lebst du schon oder wohnst
du? Lebst du noch oder wohnst du schon?
So, Ikea, glaube ich. Was ist denn eigentlich? Ja, das wollte ich jetzt gerade nicht sagen. Das Werbung im Podcast. Ja, ja. Aber so, was ist denn Wohnen? Was macht denn Wohnen aus? So, und da gibt es zunächst mal, Wohnen heißt auf jeden Fall, du isst irgendwo. Wohnen heißt auch, du schläfst irgendwo. Du bist da die meiste Zeit. Also eigentlich ziehst du eine Woche in die Sukkah. So, jetzt ist aber ein Problem, denn das zweite ist, Sukkot ist, du sollst dich freuen an dem Fest. Machta b'chagecha. Das ist der Fest, wo uns geboten ist, Freude zu haben. Also, ja, Pessach ist Zeit der Freiheit, Shavuot, Zeit der Toragabe, Sukkot, Zeit der Freude. So, jetzt bist du in der Sukkah und es ist kalt und du kannst nicht schlafen, weil es ist laut und kalt und regnet und so. Du fühlst dich überhaupt nicht wohl. Das ist nicht der Sinn von Sukkot. Deshalb geht man in die Sukkah, solange wie man sich da wohlfühlt. Und das Minimum ist eine Olive essen. Das sollte man. Dann hat man in der Sukkah gegessen, hat den Lobspruch gesagt über das Sitzen in der Sukkah und das Wohnen in der Sukkah, isst eine Olive und kann dann wieder in seine Wohnung gehen, wenn es ganz schlimm ist. Ja? aber so Mahlzeit haben, gerade jetzt dieses Jahr war ja so schön, Windstil, 18 Grad, das konntest du ja gut machen. Ne? Und wenn es dann aber anfängt zu regnen, manche haben da eine Abdeckung oben drüber, ja. Und es gibt Länder, und auch, es gibt sogar in Europa, du kannst auch eine Heizung in die Sukkah bauen oder so, ja, wo du dann auch übernachten kannst. Also gerade so Länder, Portugal, Spanien, also das ist ja immer noch sehr mild. In der Schweiz habe ich es auch gesehen, dass Leute so Holzhütten hatten, da hat man dann oben das Dach zugeklappt. Da ist dann auch, ne, also ich meine, ja. Nee, aber deshalb, das Essen ist das Minimum vom Wohnen. Und Essen ist auch Gemeinschaft. Also, gilt auch, wenn er alleine da ist, aber Essen ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man dann auch einen Gast hat in der Sukkah, was man auch haben sollte.
Kann man diese 2 Monate so verstehen? Also, es ist eine Reise, also mit dem Rosh Hashanah fängt eine Reise an, von den Menschen bis zum Yom Kippur, wo man also diese Gemeinschaft mit Gott hat, also zu Gott und dann wieder zurück zu den Menschen mit Sukkot. Und also das ist wie eine spirituelle Erfahrung, würde ich sagen.
Ja, kann man so sehen. Das ist ein schönes Bild. Also es gibt tatsächlich ein Bild, aber dass die Reise macht Gott. Gott kommt im Monat Elul, begibt sich Gott, oder das Bild ist, der König verlässt den Palast. Und Gott ist in den Feldern und in den Dörfern, oder der König ist in den Feldern und in den Dörfern, ja. Und zwar in seiner ganzen Barmherzigkeit und ist uns besonders nahe. Und an Rosh Hashanah steigt der König dann wieder auf seinen Thron und nimmt die Regierung wieder neu an. Und dann ist Yom Kippur, kommen wir praktisch in die Gegenwart dieses Throns. Und Sukkot ist nicht nur eine Rückreise zu den Menschen, sondern eine Rückreise mit Gottes Gegenwart. Denn eine der Bedeutungen der Sukkah ist der Tempel. Es ist Gottes Gegenwart um uns herum. Wo umstritten ist, war die Sukkah, waren das echte Wände oder waren das die Wolken? Weil, ne, wenn in der Tora steht, Gott hat Israel in Hütten wohnen lassen in der Wüste, nee. Da waren Wolkensäulen und ne, so. Und dass man im Grunde von Wolken, man ist von Gottes Gegenwart umgeben. Also eigentlich ist es eine Reise von Gott kommt, holt uns zu sich und dann nehmen wir diese Gegenwart symbolisch mit in so ein Tempelsymbol oder so, Zeitsymbol. Die Tora ist das, was dann am Ende übrig bleibt, an Simchat Tora. Wir haben dann die Tora als eine Möglichkeit, Gottes Gegenwart hier in dieser Welt dann zu haben. Ja, aber kann man sich wirklich so als Wege auch vorstellen. Schönes Bild.
Ich hatte ja ganz am Anfang gefragt, wie jüdisches Leben in Deutschland dann bei diesen Festen funktioniert. Also du hast ja von deinem Job an der Universität, wir haben ja eine relative Freiheit, weil wir müssen arbeiten, aber wann wir das machen, das ist weitestgehend uns selbst überlassen, dass ich mir vorstellen kann, dass du halt dann davor und danach halt mehr arbeitest. Wie machen das Freundinnen und Freunde von dir, die nicht diese Freiheit haben, die wir als Angestellte der Universität haben?
Also wie gesagt, also ich kenne viele Leute, die nehmen sich Urlaub. Zum Beispiel Yom Kippur ist dann ein Urlaubstag. Mhm. Sukkot nicht unbedingt, aber ne, es gibt auch Leute, die wirklich es ähnlich wie ich machen, dass man dann die 14 Tage Urlaub. Aber es kommt, du hast ja zum Teil gar nicht so viel Urlaub, ne? Mhm. Und wenn du eine Familie hast, ne, aber dass man an den Feiertagen einen Urlaubstag dann nimmst. Oder es geht eben nicht. Also es gibt Leute, die müssen an Yom Kippur arbeiten. Die kommen dann abends noch zum Gottesdienst, zum Schlussgebet oder sind dann abends, ne, in den, oder Teile, dass man zwischendurch mal kommt. Und also es sind zum Beispiel Ärzte im Notdienst oder in Schichtdienst oder es gibt viele Berufe. Wo du, manchmal kann man es sich ja einrichten und sagen, ne, gerade wenn man Krankenhäuser oder so, wenn man Schichtdienst hat, dass man sagt, an dem Tag würde ich gerne nicht Dienst haben. Mhm. Es gibt aber auch Berufe, wo das so nicht geht und dann geht das eben nicht. Das ist aber, glaube ich, doch, ist aber bei christlichen und muslimischen, gut, muslimisch gibt es gar nicht so viele Feiertage, ne? Also Nasrin, du bist eigentlich eher immer da. Ja, aber es gibt ja Leute, die arbeiten Weihnachten zum Beispiel, ne?
Natürlich, klar, logisch. Ja, 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 natürlich.
Ja, bei uns gibt es auch kein Verbot. Also man kann jederzeit arbeiten.
Ja. Woran merkst du dann, dass ein Fest ist?
Also in den muslimischen Ländern sind diese Tage sowieso Feiertag und deswegen, also wenn man in diesen Ländern wohnt, schon hat durch diese Feiertage irgendwie Ruhezeit. Aber für mich zum Beispiel in Deutschland, also ich entscheide für mich selbst, was ich in diesen Tag machen will. Manchmal feiert man den Tag mit den anderen Muslimen und ja, aber es gibt eigentlich kein richtige Arbeitsverbot in diesem Tag.
Ja, und Markus, ich habe den Eindruck, im Blick auf das Christen, also man redet ja manchmal von Parting of the Ways, so der Trennung der Wege zwischen Judentum und Christentum. Und bis ins 4. Jahrhundert waren Juden und Christen, also Juden haben, Christen haben ja zum Teil auch jüdische Feste gefeiert. Also so, dass die Kirchenväter ja sagen, liebe Christen, bitte nicht Schabbat, das passt nicht oder so. Und ich habe nämlich den Eindruck, in dem Moment, wo du die Feste verschiebst, das ist eine Trennung. Also in dem Moment, wo eine Gemeinschaft sagt, gut, ihr könnt ja gern Schabbat feiern, aber der Sonntag ist jetzt der wichtigere Tag oder wir verschieben Pessach. Das ist jetzt nicht einfach nur immer der 15. Tag nach der Frühlingstagnachtgleiche, sondern es muss immer ein Sonntag sein. Also in dem Moment fallen die Feste anders. Ja, und dann musst du dich ja entscheiden. Du kannst ja nicht zweierlei Feste. Du kannst ja nicht dann Pessach und Ostern und Sukkot und Weihnachten. So. Ja, und dann hast du plötzlich eine Entscheidung, wohin gehöre ich? Und dann ist es aber auseinander.
Ja, ich glaube, Feste machen halt auch einfach Identitäten sichtbar. Also ich meine, man ist dann halt unter sich. Es schließt, wie du gesagt hast, anderes aus. Also die Festlegung auf den Sonntag ist dann halt auch eine Abkehr vom Schabbat.
Ja, denn du musst den vorbereiten. Ja. Ne, wenn du sonntags was essen willst, musst du das ja dann am Tag vorher vorbereiten und am Schabbat. Hast du sofort eine Trennung.
Genau, aber es ist vor allem halt auch eine Sichtbarkeit. Also also Feste konstituieren ja auch eine Gemeinschaft. Also wenn ich in die Kirche gehe, dann weiß ich ja, da sind quasi Mitchristen um mich herum. Also entsteht ja auch eine Gemeinschaft, wenn wir zusammen feiern.
Ja. Aber uns sind Feste aber eigentlich nicht, also die Synagoge ist nicht das Merkmal des Festes. Also wir haben Gebet ist ja jeden Tag dreimal. Ja. Also da ist jetzt nicht, und man kann auch wochentags dann noch, das ist in Deutschland eher selten, weil die Gemeinden nicht so groß sind. Aber es macht nicht ein Fest aus, dass man in die Synagoge geht, sondern das Fest hat, dass es ein Fest ist, ist, dass du nichts Gesäuertes, nichts aus Hefeteig oder so isst, ne, an Pessach oder an Sukkot eben in der Sukka bist und in den Feststrauß wedelst, schüttelst und so.
Ich glaube, dass aus christlicher Perspektive der Gottesdienst schon sehr elementar, weil wir halt auch für jedes Fest dann spezifische Texte haben. Also da wird schon, das Fest wird schon am deutlichsten durch den konkreten Gottesdienst dann. Also wenn ich jetzt an Ostern denke, haben wir da eine Liturgie, die beginnt am Gründonnerstag und endet erst im Ostersonntag. Ist im Grunde ein großer Gottesdienst, wo ja doch dann die Geschichte nachvollzogen wird, wo halt an den Gottesdiensten sehr sichtbar wird, was wir feiern und das Verhalten an den Tagen darum, orientiert sich halt an den Stimmungen, die in den Festen zum Ausdruck kommen. Und diese Stimmungen drücken es dann eben in Brauchtum aus.
Also die Gottesdienste sind bei uns dann auch anders als Werktag und Schabbat, ne? Aber die begleiten eher, ich würde da sagen, das ist eher die Hintergrundmusik für das Fest, ne?
Das war ganz spannend. Also wir haben uns heute, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen über einige oder wichtige Feste von dir, Annette. Und ich würde ehrlich gesagt ganz gerne auch zu Weihnachten ein bisschen ausführlicher nochmal aus christlicher Perspektive auf Weihnachten eingehen. Dann können wir uns ja vielleicht vornehmen, dass wir da den Ball nochmal aufnehmen, was wir jetzt hier gerade nur angerissen haben.
Ja, Weihnachten hat viel von Sukkot. Also das Wort für Stall kann man eben auch, ich glaube, das griechische Wort für Stall ist auch dasselbe für Sukkah. Da ist natürlich, hast du so eine kleine Sukkah. Die Gegenwart Gottes wird gefeiert auf Erden. Also da sind viele Aspekte von Sukkot und Weihnachten. Und übrigens, wir haben ja die ganzen anderen Tage gar nicht erwähnt. Nämlich so ein Tag wie Chanukka ist kein Fest. Ist ein ganz normaler Tag. Und das Chanukka ist nämlich ein nachgeholtes Sukkot. Also das wissen wir aber auch nur aus den Büchern der katholischen Kirche, nämlich die Makkabäer-Bücher. Die sind nicht in der jüdischen Tradition. Und da heißt es, die konnten halt damals Sukkot nicht feiern, weil sie da in den Bergen von Judäa waren und so. Und haben dann, als sie den Tempel wieder geweiht haben, das letzte Fest nachgeholt. Und das letzte Fest war Sukkot. Und deshalb ist Chanukka 8 Tage. Aber da hast du auch schon, Chanukka, Wintersonnenwende, Weihnachten, in genau der Zeit quasi, ist immer nah oder sogar aufeinander parallel. Und Chanukka ist Sukkot, dieselben Inhalte. Ne? Also da ist ähnlich Purim, ganz normaler Tag, nur einen besonderen Brauch. Dann gibt es ein paar Fasttage, wo man auch ganz normal arbeitet. Tubischwat ist auch ein ganz normaler Tag mit einem besonderen, also eigentlich jeder Monat hat irgendwas, aber nur diese am Anfang genannten sind Feste, an denen man auch nicht arbeitet. Also die Pilgerfeste Pessach, Shavuot, Sukkot, dann Rosh Hashanah, Neujahr und Yom Kippur, die 5. Und Shabbat natürlich immer. Soll ich das Shofar mal ins Mikrofon blasen?
Oh ja, zum Abschluss.
Ich hol's mal.
Falls du es gerade greifbar hast.
Ja, Moment. Das ist ja eigentlich auch interessant in unserer Tradition. Wir haben eigentlich auch was für alle Sinne. Ne? Also jetzt die Sukkah kann man im Podcast schlecht zeigen. Die Gerüche, die Bessamim, die Gewürze am Schabbat, die kann man auch schlecht demonstrieren, wenn man da was riechen müsste. Aber wir haben eben auch Symbole zum Hören. Ja?
Und, so, liebe Zuhörer, ich präsentiere jetzt Annette,
die Ohren zu. Ein bisschen weg vom Mikrofon.
Ins Schofarhorn bläst und uns die Membranen
Vielleicht willst du beschreiben, was ihr seht, weil ihr seht ja hier gerade... was ich in der Hand habe.
Also Annette hat hier ein Widerhorn, würde ich sagen, in der Hand, wo sie natürlich am kurzen Ende oder am engen Ende gleich hineinblasen wird. Und ich bin sehr gespannt, wie laut das jetzt wird.
Gespannt, wie das daher aussieht, technisch. Eine einzige Übersteuerung.
Das war ganz schön laut, aber auch sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, ein toller Schlusspunkt für den Podcast für heute. Vielen Dank, Annette, für den Einblick in deine Fest.
Einen schönen Tag euch beiden und euch allen, die ihr zugehört habt. Tschüss.
Dies war ein Podcast des Forums für komparative Theologie. Das Forum ist ein Projekt der Universitäten Bonn und Paderborn und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Alle Podcasts und weitere Informationen finden Sie unter www.komparative-theologie.de.